Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornels, dem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Wir besprechen den 12. Spieltag in Liga 2, haben dort natürlich wieder einige Themen zu besprechen. Tabellenführer Hannover 96 verliert gegen den SV Elversberg, der FC Schalke 04 sendet ein Lebenszeichen. Die Kölner setzen ihre Sieges- und auch Gegentorlose und auch ihre Gegentorlose Serie fort. Und Darmstadt 98 unter Florian Kohfeldt ein ganz heißes Eisen, während der HSV sich bei Eintracht Braunschweig erneut die Finger verbrennt und den nächsten Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen muss. Dazu haben wir am Samstagabend noch das Topspiel, Zweiter gegen Dritter, Düsseldorf gegen den SC Paderborn. Also an Themen wird es uns nicht mangeln. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal die Leute vom SBC Campus grüßen, meine Studiengruppe Bachelor 22. Hatten ja unsere letzte Präsenzphase. Viele von den Leuten da sind auch fleißige Hörer, also fühlt euch gegrüßt von mir. Haben natürlich auch darüber gesprochen, dass ich natürlich immer so ein bisschen kritisch gegenüber Fürth im HSV, Schalke bin, aber auch gegenüber meinen Kölnern. Ja, so ist es halt in dem Podcast. Ich kann natürlich auch immer nur das bewerten und besprechen, was auf dem Platz passiert. Und da haben uns natürlich dann auch wankelmütige Vereine ausgesucht, von denen wir Anhänger sein wollen. Aber dafür ist diese zweite Liga auch bekannt. Also das Einzige, was sicher ist, ist, dass nichts sicher ist. Bekannter Spruch. Also jeder kann wirklich jeden schlagen. 3 Euro ins Phrasenschwein. Aber es ist halt wirklich so. Das ist eine sehr ausgeglichene Liga. Und du musst immer 100% geben, damit du das Spiel gewinnst, weil dein Gegner wird es auf jeden Fall tun. In dem Sinne, lasst uns einfach mal ganz entspannt in diese neue Folge reinstarten. Ganz viel Spaß, Leute!
Tornets, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Dann gehen wir mal rein in das Segment Eintracht Braunschweig gegen den Hamburger Sportverein. Freitagabend, Flutlichtspiel, so ein kleines Nordduell in Liga 2. Die Rolle oder die Rollenverteilung natürlich ganz klar. Die Braunschweiger als Tabellen-17. Klarer Außenseiter gegen den Hamburger Sportverein, der sich ja in der Spitzengruppe etabliert hat. Aber, und das muss man auch sagen, die Hamburger zuletzt beim SV Elversberg verloren, dann nur unentschieden zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg und da dann auch noch Glück gehabt, weil der erste FC Nürnberg hatte sehr viele Chancen. Hätte Daniel Heuer-Fernandes nicht so prächtig gehalten, dann wäre eine Niederlage zu Buche gestanden. So hat man dann noch diesen einen Punkt sich schnappen können und deshalb war aber auch klar, Steffen Baumgart und seine Hamburger müssen auswärts bei Braunschweig gewinnen. Dementsprechend sind sie auch gestartet. Bei ihnen in der Startelf war Sebastian Schonlau wieder zurück. Ganz wichtiger Mann. Dafür konnte El Fadli neben Jonas Meffert wieder vor der Dreierkette aufräumen, agieren. Und vorne hast du Königsdorfer, Selke, Karabec. 3 für die zweite Liga gefährliche Jungs. Und bei Eintracht Braunschweig, da muss man sagen, die haben sich dieses 0:0 in der vergangenen Woche gegen den SC Paderborn schon erkämpft, haben leiden müssen, haben defensiv gut gestanden. Also die Dreierkette aus Kevin Ehlers, Emedin Bicakcic und Paul Jäckel steht sattelfest, bombenfest. Und davor hast du natürlich auch noch mit einem Sebastian Müller und mit einem Robin Krause ein aggressives Mittelfeld. Also ein schwer zu bespielender Block, da musst du als HSV spielerische Klasse zeigen und gleichzeitig auch aufpassen, denn im Kontern ist Eintracht Braunschweig unter Daniel Scherning sehr stark mit einem Szabo, dem Ungarn, mit einem Johann Gomez und mit einem Juan Felipe hast du 3 super schnelle und auch gefährliche Jungs, die dir natürlich trotz gutem Spiel immer mal wieder einen einschenken können. Und dementsprechend wusste auch Steffen Baumgart, okay, wir können jetzt nicht von Anfang an Vollgas geben. Man hat es trotzdem gemacht. Man hatte in der Anfangsphase eine sehr gute Chance, als Ransford Yeboah Königsdörfer freigespielt wurde, der allein auf Keeper Johansson zulaufen konnte, dem Ex-HSVer, der mittlerweile Eintracht Braunschweig im Tor steht. Aber dieser hat dann klasse reagiert, hat sich breit gemacht, hat dem Stürmer also nicht so viel Fläche gegeben. Und das war dann die Initialzündung, dass Eintracht Braunschweig auch stärker wurde. haben sich immer mehr getraut, haben gemerkt, ja, okay, der HSV hat jetzt auch nicht so viele Ideen, weshalb wir dann auch mal ja, selber die Initiative ergreifen, vor allem in Person von Johan Gomez, der auch so ein bisschen auf der Zehnerposition agiert hat, das Spiel an sich gerissen hat, die Bälle klug verteilt hat. Man hatte in der Anfangsphase eine sehr gute Chance über den linken Schienenspieler Bell Bell, der auch sehr offensiv, aber auch sehr aggressiv zu Werke gegangen ist. Dementsprechend hat er auch in Hälfte 1 die gelbe Karte gesehen. Und Braunschweig hatte in der ersten Halbzeit dann auch die Riesenchance, das 1:0 zu machen. Rechte Seite, Juan Felipe setzt sich durch an der Grundlinie, spielt den Ball in die Mitte. Da war die Frage, war der vielleicht sogar hinter der Torauslinie? Der VAR hat gesagt, nee, die Situation ist okay. Spielt auf jeden Fall in die Mitte. Und dann Gomez gegen Katterbach und Katterbach stempelt Gomez, weshalb es dann zum Elfmeter gekommen ist, den Gomez dann selbst schießt und in dem Fall verschossen. Daniel Heuer Fernandes gut gehalten, hat bewiesen, erneut gezeigt, dass er einer der besten Keeper in dieser zweiten Fußball-Bundesliga ist. Aber das war dann trotzdem so, man hatte das Gefühl, ja, es hat den HSV noch mehr verunsichert. Und dann kurz vor der Halbzeit, Schabo gegen Meffert im Zweikampf, kann sich durchsetzen. Schöner Ball dann auf Juan Felipe, der sich dann gegen den etwas hüftsteifen Innenverteidiger Sebastian Schonlau durchsetzt und ins lange Eck verwandelt. Das ist natürlich so, wenn du natürlich dann so viele Fehler machst, wie der HSV es getan hat, bestraft oder wirst du in dieser zweiten Liga bestraft. Und selbst wenn es der Tabellen 17. ist, sie haben einfach auch gute Spieler in ihrem Kader. Und zur Halbzeit, ganz wichtiger Wechsel bei Eintracht Braunschweig, Bell Bell, gelb verwarnt, habe ich vorhin schon erwähnt, ausgewechselt. Dafür kam die Michaelis rein auf die linke Schiene und kam dann die Michele Sanchez in die Partie und der macht kurz nach der Pause direkt das 2:0, wieder Johan Gomez beteiligt, setzt sich gut im 1 gegen 1 im 16er durch, möchte abschließen, der Ball verrutscht ihm, dadurch segelt der Ball einmal komplett durch den 16er und am linken 16er Eck steht dann die Michele Sanchez und speist den Ball volley humorlos in den Winkel rein. Natürlich ein absolutes Traumtor, keine Chance für Daniel Heuer Fernandes. Und aber mit diesem 2:0 hast du gemerkt, okay, der HSV ist wütend, aber sie können doch irgendwie nicht. Sie haben es nicht richtig geschafft, zu guten Chancen zu kommen. Dompe hat es ab und zu mal auf dem linken Flügel probiert, aber die Innenverteidigung, also generell die gesamte Verteidigung der Braunschweiger Löwen, war einfach zu stark an diesem Tag, zu massiv. Und Braunschweig wusste natürlich, wir können jetzt noch tiefer stehen, noch mehr kontern, der HSV muss weiter aufrücken. Und dann haben sie dementsprechend mit einem langen Ball auf Juan Felipe, der sich dann nur wieder gegen Schonlau durchsetzen musste, lang oder ins lange Eck den Ball dann verwandelt hat zum 3:0. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wusstest du, okay, das Spiel ist durch. Der SV hat sich dann immer so ein bisschen aufgebäumt. Poreba hat dann noch sehenswert auch in den Winkel den Anschlusstreffer erzielt. Und Hamburg hat es dann natürlich auch noch ein bisschen versucht mit ein paar Chancen. Selke in der Schlussphase hat den Ball an den Pfosten köpft. Aber das Glück war auch in diesem Spiel einfach nicht auf Hamburger Seite. Und es hat auch so ein bisschen diese Intensität gefehlt. Zu viele einfache Fehler. Und Braunschweig, muss man auch sagen, hatten einen guten Tag und haben dann eiskalt ihre Chancen ausnutzen können.
Der Tunnel blitzt durch den Spieltag.
Der Blitz durch den Spieltag, wie immer, schauen wir im Schnelldurchgang durch die anderen Partien, die wir heute nicht so genau besprechen konnten. Am Freitagabend haben sich der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Kaiserslautern mit 0:0 getrennt, bestätigen beide ihren positiven Trend, waren zwischenzeitlich in der kleinen Krise, haben sich jetzt aber in den letzten Partien gut akklimatisieren können in dieser Liga. Und gerade der FCK hat in Hälfte 2 deutliche Ansprüche gezeigt. Man möchte also nicht nur Abschiedskampf am Betzenberg erleben. Am Samstag, dann noch die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SSV Ulm. Ulm hat sich wie immer als sehr unangenehmer Gegner präsentiert. Endstand war 0:0. Man war giftig in den Zweikämpfen, hat viel Zeitspiel betrieben. So ein bisschen Union Berlin in Liga 2, aber in noch extremer. und die letzten Minuten musste Ulm auch zu 10 zu Ende bringen, denn Innenverteidiger Strumpf hat sich in Minute 87 noch die gelb-rote Karte eingefangen. Am Samstag ebenfalls hat der SV Darmstadt 98 mit 3:1 gegen Hertha BSC Berlin gewinnen können. Frühführung für die Jataner, 21. Minute Flo Niederlechner macht den Führungstreffer, aber Philipp Förster noch kurz vor der Halbzeit mit dem Ausgleich und am Ende machen dann Littbeck in der 65. Minute und der defensive Mittelfeldspieler Andreas Müller in Minute 81 den 3:1 Endstand her. Und mein Co-Host Dome sagt dazu zum Spiel der Darmstädter: Turban Power bei Darmstadt. Die Offensive macht bei Darmstadt immer weiter und besiegt die Hertha aus Berlin am Ende mit 3:1. Ich finde, gerade in der zweiten Halbzeit hat Darmstadt ihren Spielstil gezeigt unter Kohfeldt und verdient am Ende gewonnen. Denn schaut man sich mal die Kohfeldt-Tabelle an. Seitdem Kohfeldt da ist, sind sie sogar das beste Team. Also sie melden Ansprüche an im Aufstiegskampf. Am Sonntag hat dann noch der FC Schalke 04 zu Hause gegen den SSV Jahn Regensburg gespielt. Tabellen 17. gegen Tabellen 18. Absolutes Krisenduell. Der Vorstand und der Aufsichtsrat des FC Schalke 04 hat aber vor dem Spiel Kees van Wonderen das Vertrauen geschenkt, haben gesagt, egal wie das Spiel ausgeht, auch nach der Länderspielpause darfst du auf der Bank sitzen. Dementsprechend war beim Trainer auch so ein bisschen der Druck weg. Wenn man sich den Aufstellungsbogen angesehen hat, ein Thomas Kalasch hat, oder ist kurzfristig ausgefallen, dafür dann eine Innenverteidigung aus Kaminski und Schallenberg. Man hat das Gefühl, okay, boah, das ist jetzt, das könnte, also entweder wird es ein wundervoller 4:0-Sieg oder eine krachende Niederlage gegen Regensburg, also ein Do-or-Die-Spiel. Und ja, mit dieser Innenverteidigung hast du natürlich nicht gerade viel Tempo, dann hast du natürlich offensiv ausgerichtete Außenverteidiger mit dem Bulut, mit dem Mörken. Also das bietet ja eigentlich schon gute Kontermöglichkeiten für Regensburg, die auch mit viel Selbstbewusstsein angereist sind in die Felddienstarena. Haben zwei miteinander 1:0 gewonnen, einmal Pokal gegen Spielverein und Greuther Fürth und einmal vergangene Woche 1:0 gegen die SV Elversberg. Also das Momentum war auf Regensburger Seite und mit Ganaus, Hortmann hast du schnelle Stürmer auf den Platz geschickt, vor allem Ganaus, sehr beweglicher Mann. Nicht umsonst war in der vergangenen Woche auch Klein Rissings Großer der Woche. Also du wusstest, Regensburg wird wahrscheinlich defensiv sehr massiert stehen und dann mit langen Bällen auf die schnellen Ganaus und Hortmann die Schalke auskontern wollen. Und genauso war es auch, sie haben es versucht, aber Kees van Wonderen und Schalke haben es relativ clever gemacht, haben mit Kaminski, Paul Seguin und Ron Schallenberg so eine Art Dreierkette im Aufbau gebildet, dadurch natürlich immer noch ein Mann mehr, du konntest mehr Raum abdecken und davor mit einem Max Krüger, der so ein bisschen die Spielgestalterrolle eingenommen hat und ganz vorne hattest du mit einem Mohr, mit einem Younes, mit einem Silla, Karaman auch mal 4 Jungs, die ordentlich Offensivpower hatten, früh auch gepresst haben, sich aber auch haben fallen lassen. Vor allem so ein Younes, der war vorne und hinten überall zu finden, hat sich immer wieder zwischen den Ketten bewegt. Also er und Seguin hatten beide so diese Rolle des Freigeistes. Die anderen haben so ein bisschen auch ihre Position gehalten. Also Karaman, Zilla vorne, haben sich natürlich auch immer mal wieder abgewechselt, die Seite gewechselt. Aber das war schon relativ fest. Auch ein Tobi Mohr war auf seiner linken Seite, hat dort ein gutes Duo mit David John Mörken abgegeben. Aber insgesamt war es ein guter 3-2er-Aufbau beim FC Schalke 04, dann halt mit Krüger und Younes vor der Abwehr. Und dadurch konnten natürlich Tyler Bulut und Mörken auch immer wieder gut nach vorne schieben. Und du hast die Flügel gut überlagert, hast dann die Verteidigung von Jahn Regensburg gut auseinandergezogen und hattest dann zwar nicht die hochkarätigsten Chancen, aber ein paar Chancen. Musa Silla beispielsweise in der Anfangsphase. Du hast natürlich auch gemerkt, die Schalker, gerade am Anfang waren sie noch sehr verunsichert, haben sich vielleicht auch nicht ganz so viel getraut, aber im Laufe der Partie hat man dann plötzlich mal so einen Hackenpass von Mohr gesehen, der dann durchsteckt auf den David John Mörken. Also das sind natürlich so Situationen und da sieht man auch, was Selbstbewusstsein mit einer Mannschaft machen kann. Schalke hat gemerkt, Regensburg, die sind heute nicht gut drauf, bekommen offensiv gar nichts zustande und wir haben heute auch einen ganz guten Tag. Wir merken, wir haben Spielfreude, wir haben Spaß dabei und dann wird die Brust breiter, die Chancen werden besser. Und wenn du dann natürlich auch in der ersten Halbzeit das 1-0 machst, Flanke von Mohr über links, Kenan Karaman dreht sich im Stil eines Top-Torjägers, legt sich den Ball so ein bisschen vor und verwandelt dann eiskalt mit links. Auch er war ja in den vergangenen Wochen immer in so einer Art Formkrise, hat sich da jetzt aber in diesem Spiel gut rausgearbeitet, hat viel auch mit einem Younes, mit einem Silla kombiniert, hat sich dadurch das Selbstbewusstsein geholt und hat Anführerqualitäten vorne bewiesen, hat auch beim Pressing dirigiert, hat immer gesagt, wann gepresst wird und wann nicht, war also auch ein bisschen der verlängerte Arm von Trainer Kees van Wonderen, genauso wie Amin Younes, den man permanent beim Trainer gesehen hat, dem Anweisungen gegeben hat, die Younes dann auf dem Spielfeld weitergegeben hat, der dann auch selbst viele Dinge initiiert hat, ist ja ein sehr kluger, technisch starker Spieler, der einen guten Sinn auch für den Raum hat. Du hast gemerkt, Younes wird immer fitter, kommt immer besser rein in diese Partie. Und am Ende legst du natürlich dann nochmal mit dem Anvi Ajay von der Bank nach, der natürlich auch nochmal richtiges Tempo hat. Du hast einen Tempelmann, der auch zentral in der Zentrale immer wieder ein gutes Auge hat, ein gutes Spielverständnis, ein Spiel mal beruhigen kann, ein Spiel auch mal schnell machen kann, also ein bisschen den Rhythmus ändert. Und gut, Musa Silla macht dann halt in der zweiten Halbzeit noch das 2-0. Und spätestens dann war ja auch der Deckel drauf, die Fans waren da und es war mal so ein Durchatmen. Man muss es natürlich auch immer wieder einordnen, so sehr ich es dem FC Schalke auch gönne. Es war gegen das schwächste Team in dieser Liga, den SSV Jahn Regensburg, auf dem Papier zumindest. Und man darf es natürlich auch nicht überbewerten. Das war ein guter erster Schritt, aber du musst darauf aufbauen und noch besser werden. Weil mit dieser Leistung wird es in dieser Liga trotzdem noch schwer, sich Chancen zu kreieren, weil die anderen Gegner haben offensiv mehr Möglichkeiten und werden deine Defensive noch mehr unter Druck setzen, als es in diesem Spiel schon der Fall war. Trotzdem, man kann mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen. Kees van Wonderen hat ja 2 Wochen Zeit, mit den Spielern, die noch da sind, Sachen einzustudieren, weitere offensive Automatismen zu entwickeln, damit die Mannschaft offensiv noch variabler wird und natürlich auch ein Konzept gegen den Ball. In der Hoffnung natürlich, dass dann auch so Spieler wie ein Thomas Kalasch zurückkommen, die trotzdem ja noch mehr Qualität besitzen als beispielsweise jetzt so ein Kaminski. Das kann man so sagen, weil Kaminski, ja, also er hat auch ein gutes Spiel gemacht, klar, aber was Tempo angeht und teilweise Spielverständnis, hapert es bei ihm. Da ist ein Thomas Kalasch deutlich weiter. Aber Fazit, Schalker-Fans, ihr könnt euch freuen. Ihr habt nach 5 sieglosen Spielen mal wieder in der Liga gewonnen.
Der Tunnel blitzt durch den Spieltag.
Am Sonntag waren dann neben Schalke gegen Regensburg auch noch 2 weitere Partien. Der Karlsruher SC und der Aufsteiger aus Liga 3 Preußen Münster trennen sich am Ende mit 1-1. Budu Zivzivac in der 37. Minute bringt den KSC in Führung. Doch mit der letzten Aktion in diesem Spiel schafft es Frenkart nach einem Eckball in 90+2 den Ausgleich für die Adlerträger zu erzielen, die damit einen weiteren wichtigen Punkt im Abstiegskampf sammeln. Und dann haben wir noch die Partie zwischen dem SV Elversberg und Hannover 96. Die Elversberger, so ein bisschen dafür bekannt als Favoritenschreck gegen den Tabellenführer aus Hannover. Also trotzdem war die Ausgangslage klar, Hannover ist der Favorit. Am Ende gewinnen die Saarländer aber mit 3-1, indem sie hinten gut stehen und vorne dann tatsächlich eiskalte Stürme haben für Zweitliga-Verhältnisse. Der Rechtsverteidiger Baum, Leihgabe von Eintracht Frankfurt, 18 Jahre alt, Riesentalent, macht in der 10. Minute das 1-0. Aslani dann in der 45+5 Minute sorgt für den 2-0 Halbzeitstand. Kurz nach der Pause, psychologisch wichtiger Zeitpunkt, alle fleißigen Podcast-Hörer hier wissen Bescheid, macht Damar dann das 3-0 und am Ende kann Tresoldi in der 90+1 Minute nur noch den 3-1 Anschlusstreffer besorgen. Dann sind wir beim ersten FC Köln-Segment, dem Young Klein Racing Köln Talk. Und man muss ganz eindeutig sagen, dieses Spiel war sinnbildlich für diese Saison. Man hatte viele Chancen, aber am Ende hat es nur zu einem Treffer gereicht. Der war dann aber auch umso emotionaler, meiner Meinung nach. 90 plus 5. Minute nach einem Eckball von Florian Kainz verschätzt sich Keeper Noll und am zweiten Pfosten kann Damien Downs, der eingewechselt wurde, dann ganz frei einköpfen. Natürlich aus emotionaler Sicht ein besonders schöner Sieg, auch ein verdienter Sieg. Die Kölner waren bis auf die Anfangsphase die ganze Zeit die bessere Mannschaft. Die Fürther unter Interimstrainer Leonard Haas haben sich hinten eingeigelt, haben eher auf Konter gelauert und haben vor allen Dingen am Ende viel Zeitspiel betrieben, wollten diesen einen Punkt zumindest sichern, aber den Kölnern ist dann auch mit der Kraft des Publikums doch noch der erlösende 1:0 Siegtreffer gelungen. Spannend war für mich in diesem Spiel, dass die Dreierkette immer besser funktioniert, bis auf die Anfangsphase, wie ich ja vorhin schon einmal erwähnt habe. Dort hatten die Fürther zwei ganz gute Chancen. Einmal langer Ball von Keeper Noll. Futkoi kann sich dann gegen Hübers in der Innenverteidigung durchsetzen, läuft dann ganz allein auf Marvin Schwäbe zu. Und da hat er einfach zu viel Zeit zum Nachdenken gehabt, hat dann Marvin Schwäbe praktisch angeschossen. Und bei der zweiten Situation wieder langer Ball aus der eigenen vierten Hälfte, diesmal auf Roberto Massimo, der dann in die Mitte spielt und leider so ein bisschen in den Rücken von Bonce, der zentrale Mittelfeldspieler, konnte den Ball dann nicht ins leere Tor reinschieben. Ansonsten hat es mir aber gefallen, wie Köln aufgetreten ist. Man hat wieder viel über die Außen gespielt, die mit Thielmann und Paccarada stark besetzt sind. Man hatte dann auch, nachdem die erste Viertelstunde vorbei war, eine sehr gute Konterabsicherung, hat dann darauf geachtet, dass die Fürther Stürmer wie ein Massimo, wie ein Futkoi nicht mehr zur Geltung kommen. Und mit desto länger das Spiel ging, desto mehr hat man auch gemerkt, dass Selbstbewusstsein bei den Kölnern steigt und bei den Fürthern, die ja letzte Woche 5-1 zu Hause gegen Darmstadt 98 verloren haben, hast du gemerkt, okay, sie haben wieder mehr nachgedacht. Da ging das Kopfkino wieder los. Die Gedanken haben gerattert und das hat den Kölnern in die Karten gespielt, wurden immer selbstbewusster. Du hast natürlich dann auch mit Lemperle und Meiner eklige Spieler als Verteidiger. Sie sind sehr aggressiv im Anlaufen, im Pressen, lassen dich dann kaum richtig einen Spielaufbau gestalten von der Abwehr heraus. Also da musst du, wenn dann auch schon, lange Bälle spielen, um dieses aggressive Angriffspressing zu überspielen. Und auch die Abstände passen mittlerweile. Man hat so das Gefühl, mit der Dreierkette trauen sich die Mittelfeldspieler davor und auch die Schienenspieler mehr nach vorne zu arbeiten, weil sie wissen, wir haben nach hinten so eine Absicherung. Bei der Viererkette hatte ich halt oft so das Gefühl, dass die Außenverteidiger dann so ein bisschen in der Luft stehen, so ein bisschen in einem leeren Raum stehen, wo sie aber nicht aktiv am Spiel teilnehmen können. Also nach vorne konnten sie nicht richtig mithelfen und nach hinten haben sie dann aber auch irgendwie auch gefehlt, weil so ein Paccarada, Thielmann, aber auch ein Carstensen und ein Finkräve sind eher offensiv ausgerichtete Außenverteidiger. Also ich kann es nur gebetsmühlenartig wiederholen. Diese Fünferkette passt perfekt zum Kölner Kader. Und wenn man dann im Winter in der Breite noch ein paar gute Spieler verpflichten kann, habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Vor allen Dingen mittlerweile sind die Einwechslungen auch sehr fruchtbar. Und Kainz wurde eingewechselt, hat die Vorlage gegeben zum Siegtreffer. Downs eingewechselt, hat den Siegtreffer erzielt. Also man merkt schon, gerade offensiv hat Gerhard Struber jetzt durch die Systemumstellung immer noch mehr Offensivspieler, die er bringen kann. Dementsprechend kannst du dann halt auch in der Schlussphase den Druck auf den Gegner nochmal erhöhen. Hat dann ja auch, ich meine, du kannst ja immer wieder umstellen. Ich meine, kurz zum Schluss hat Struber ja auch einen Innenverteidiger rausgenommen, dafür dann ja Kainz und Downs gebracht. Also du hast schon gemerkt, okay, du fängst vielleicht ein bisschen defensiver an, aber steigerst dich dann im Laufe des Spiels und kannst dann hinten raus offensiv wechseln, offensive Impulse setzen, um dann auch aggressiv und mutig nach vorne zu spielen. Und besonders gefallen hat mir da im Mittelfeld wieder Erik Martell, der viele Räume zugelaufen hat, der auch so ein bisschen Forscher spielen kann, weil, kannst du nochmal wiederholen, hinten er diese Absicherung hat, kann dann also auch ja sich ein bisschen weiter nach vorne bewegen, kann ja auch mit dem Ball am Fuß was, also ist ja auch ein technisch versierter Spieler und hilft dann auch dabei, dass der Ball schnell in die vorderste Linie getragen wird, wo du dann die schnellen Flügelspieler wie ein Ljubicic oder wie ein Lindenmeiner hast. Also alles in allem bin ich zufrieden. Man merkt, die Mannschaft wird immer sicherer, wenn man jetzt in der Anfangsphase gegen einen vielleicht offensiv noch stärkeren Gegner, als es die Fürther in diesem Spiel waren, noch ein bisschen stabiler steht, habe ich ein gutes Gefühl, dass man in den kommenden Wochen und vor allen Dingen jetzt beim nächsten Auswärtsspiel nach der Länderspielpause bei Preußen Münster die nächsten Siege einfahren wird. Man rangiert jetzt auf Platz 6, nur 2 Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz. Ihr merkt schon, die Liga ist sehr spannend, sehr eng. Zwischen Platz 2 und Platz 15 liegen nur 5 Punkte. Da merkt man schon, so eine Siegesserie tut gut. Und ich hoffe, dass nach der Länderspielpause beim FC so weitergeht. Das Topspiel der Woche war in dieser Woche auch das Topspiel generell der zweiten Liga, das Samstagabendspiel 20.30 Uhr, Merkur-Spielarena. Der Tabellendritte Fortuna Düsseldorf trifft auf den Tabellenzweiten SC Paderborn. Beide Teams etwas überraschend so weit oben, also ganz, ganz oben. Düsseldorf nach der Relegationsniederlage gegen Bochum hat man ja gedacht, okay, sie werden wahrscheinlich so ein bisschen schwerfälliger in die Saison kommen. Und auch durch die Abgänge von dem Engler Zolis Tanaka. Also wird schwierig. Und Paderborn ist natürlich immer so eine kleine Wundertüte. Sie spielen zwar immer oben mit, aber du hast natürlich, sie verpflichten ja meistens Spieler aus unterklassigen Ligen. Da weißt du natürlich nie, wie sie diesen Sprung von beispielsweise der vierten Liga in die zweite Liga adaptieren können. Aber beide Trainer, Daniel Thun auf Düsseldorfer Seiten und Lukas Kwasniok auf Paderborner Seiten, wie immer mit hervorragender Arbeit, haben es geschafft, wieder zwei Spitzenteams zu formen. Und als ich mir den Aufstellungsbogen angesehen habe, habe ich schon gedacht, ja, okay, Paderborn möchte mit Grimaldi vorne so ein bisschen einen wuchtigeren, größeren Stürmer haben. Sven Michel erneut als Joker von der Bank. In Köln hat er schon bewiesen, er kann zünden. Also die Idee war auch auf jeden Fall auch, so einen Prellbock vorne zu haben, so einen großgewachsenen Wandspieler, damit man eventuell auch nicht nur mit Kurzpassspiel operieren kann, sondern auch mal mit langen Bällen ein etwaiges Mitte- oder Angriffspressing von Fortuna Düsseldorf zu überspielen. Und Grimaldi soll da natürlich die Bälle auf die schnellen Flügelspieler wie Bilbia oder Kostanos verteilen. Aber beim SC Paderborn verteidigt und vor allen Dingen angreift auch jeder Spieler. Ist ja ein sehr variables System immer. Also es kann auch mal sein, dass der Innenverteidiger Felix Götze plötzlich im Mittelfeld oder sogar im Angriffsbereich zu finden ist, mal durchdribbelt oder ein Scheller, Brackelmann, genau das Gleiche. Dann vielleicht mal so die Schienenspieler wie ein Zehnter oder Obermeier so ein bisschen mehr ins Zentrum rücken, vielleicht mal das Mittelfeld so ein bisschen zu überlagern, dafür Kostanos und Bilbia so ein bisschen auf die Schienenposition. Also sehr variabel Spiel, eine sehr spannende Mannschaft auch, die verschiedene Ansätze hat, von langen Bällen, aber auch viel über kurzes Spiel agiert, viele Positionswechsel, macht Spaß. Du merkst einfach auch diese Energie in dem Spiel und als neutraler Zuschauer denkst du immer, ja, bei Spielen mit Paderborner Beteiligung, da passiert was. Da fallen Tore aus der vergangenen Woche beim 0-0 gegen Braunschweig. Aber sonst ist eigentlich immer richtig viel los. Du weißt, es wird viele Chancen geben. Es wird ein offenes Spiel sein. Und darauf habe ich mich natürlich auch gefreut. Vor allem bei Düsseldorf ja auch eher für so einen offensiveren Ansatz steht. Vorne hoch pressen, aggressiv direkt frühe Ballgewinne erzielen, um dann auch schnell in die Spitzen zu spielen. Und vorne hast du natürlich mit Vincent Vermey dann auch immer so einen guten Zielspieler, den du über außen gut bedienen kannst, der dann entweder selbst köpft oder ablegt. Vergangene Saison ja richtig stark gespielt. Also die Gegebenheiten waren schon mal gut. Das Spiel war so ein bisschen zäher. Man hat gemerkt, okay, richtiges Spitzenspiel. Beide auch so ein bisschen abwartender agiert, haben erstmal geguckt, was bietet der Gegner an? Wo sind etwaige Räume, die wir dann besetzen oder in die wir reinstoßen können? Also Hälfte 1 war da nicht ganz so gut, nicht ganz so ja, leidenschaftlich. Aber dann Hälfte 2 ist dann schon mal gut gestartet, 61. Minute, Engels, der zentrale Mittelfeldspieler, der damals gegen 1. FC Köln sein Debüt gegeben hat aus der zweiten Mannschaft, 18 Jahre jung im zentralen Mittelfeld, auch ein belebendes Element, also gibt immer wieder gut Gas nach vorne. Auf jeden Fall spielt er nach außen zu Aaron Zehnter, der hineinflankt und irgendwie schaffen es Lumbold, Bilbia und Kastenmeier, also Lumbold und Kastenmeier auf Düsseldorfer Seiten und Bilbia auf Paderborner Seiten, den Ball irgendwie ins Tor zu befördern. Eine kleine Ping-Pong-Aktion am kurzen Pfosten, aber sei es drum, es war dann die Paderborner Führung. Düsseldorf hat natürlich reagiert, hat einen Pisinovic gebracht vorne für den glücklosen Vermaj, hat einen Haag gebracht für einen Sobotka, der vielleicht noch ein bisschen mehr offensive Elemente mit reinbringt. Und auch Lukas Kwasniok hat darauf reagiert, hat ein bisschen defensiver spielen lassen, hat dann aber auch Michel und Ansa zwei sehr schnelle Spieler für die Spitze gebracht, weil er wusste, Konter, also wir werden auf jeden Fall noch zu einigen Konterchancen kommen. Und zwar Michel, wie immer, auch ein sehr belebendes Element gewesen, hat öfter mal für Entlastung sorgen können, teilweise auch ein bisschen das Tempo rausgenommen, dadurch natürlich dann auch diesen aggressiven Modus von Fortuna Düsseldorf so ein bisschen ausgehebelt. Aber am Ende hat Fortuna Düsseldorf sich auch belohnt. Es war ein verdientes Unentschieden durch ein Eigentor von Felix Götze, der den Ball leider ins eigene Tor reinköpft. Insgesamt, ja, also es war eine sehr ausgeglichene Partie. Erste Hälfte, zweite Halbzeit war Paderborn besser. Nach dem Führungstreffer hat sich der SCP so ein bisschen zurückgezogen, auch weil Düsseldorf noch mehr Druck gemacht hat, noch mehr Power reingegeben hat. Also man hatte auch einige gute Chancen. Schinter Appelkamps Schuss und auch Pisinovic hatte eine sehr gute Möglichkeit. Und letztendlich ist das Spiel über Eigentore entschieden worden und über die wichtigen Zweikämpfe, die auf den Flügel oder über die Flügel gewonnen wurden. Alles in allem ein sehr spannendes Duell und auch ein gutes Kleine Riesings oder Tornets Topspiel der Woche. Domes Spieler des Spieltages ist Fisnik Aslani, der Stürmer vom SV Elversberg, denn er war ein ständiger Unruheherd im Sturm und war an fast allen Offensivaktionen maßgeblich beteiligt. Und er hat natürlich mit seinem Tor und seiner Vorlage auch entscheidenden Anteil daran, dass man Tabellenführer Hannover 96 besiegt hat. Und obendrein war Hannover ja 96 ja auch die beste Abwehr in der Liga. Und mit 3 Treffern, das ist natürlich schon eine deutliche Ansage. Und er hat auch viele gute Aktionen, ganz vorne im Schulzentrum. Also er hätte mit seinen Aktionen auch das ein oder andere Tor mehr erzielen können. Und dann gehen wir auch direkt rüber zu Klein Riesings, Großer der Woche. Und das ist in dieser Woche der zentrale Mittelfeldspieler Paul Seguin vom FC Schalke 04. 100% Passquote war der mit Armin Younes zusammen, der Ideengeber im Schalker-Spiel. Hat sich immer wieder in die Dreierkette fallen lassen, dort für den Spielaufbau gesorgt, war aber auch vorne immer wieder zu finden. Legendär sein Solo in Hälfte 2, wo er aus der eigenen Hälfte startet und fast sogar noch im gegnerischen 16er zum Abschluss kommt. Also alles in allem eine sehr leidenschaftliche Leistung und er war endlich die Ordnung in der Hand im Schalker Spiel. In dem Sinne, das waren Domes Spieler der Woche und auch Klein Riesings Großer der Woche. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser wunderbaren Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen, wenn diese Folge rauskommt. 11.11. Ihr wisst ja, ich als Kölsche Jung, ne, habe natürlich oder feiere gerade Karneval. Dementsprechend ist auch zu sagen, heute gibt es auch keine Tornet zweite Fußball-Bundesliga-News am Abend. Ich glaube, es ist für alle Beteiligten besser, aber ich werde trotzdem auf euer Feedback zu dieser Folge reagieren können. Spätestens am Dienstagmorgen habt ihr dann euer Feedback. Also schreibt, haut in die Tasten, schreibt gerne Kommentare, vor allen Dingen bei Spotify. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Feedback bekomme, weil so ein konstruktiver Austausch ist ja auch immer wichtig. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen und hören uns ja vor Montag. Also jetzt in dieser Woche Dienstag bis Donnerstag zu den Tornet zweite Fußball Bundesliga News und vergesst nicht, bleibt gesund, bleibt stabil. Ich wünsche euch was. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Tornets.